Leb auf meinen 17 Kilometer.
Sand, Bank, Liebe. Der Jüst Podcast. Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir. Die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich zwar weit weg von Jüst, aber doch zu Hause. Denn ich treffe mich in meiner Wohnung in Berlin-Friedrichshain mit Juli Pieper. Wir sind Kolleginnen im Drehbuchverband und haben bei einem Stammtisch mal festgestellt, dass wir beide regelmäßig auf Jüst sind. Beide aus Liebe zur Insel, aber auch um dort zu arbeiten. Juli gibt seit mehr als 10 Jahren Workshops im kreativen Schreiben an der Jugendbildungsstätte Jüst, die sich vom Inseldorf aus gesehen noch hinter dem Flugplatz befindet. Dort werden junge Menschen dazu animiert, etwas Neues auszuprobieren, neue Perspektiven einzunehmen, sich selbst zu überraschen. Neugier, also diese gesunde, aufgeschlossene, zuversichtliche Lust an neuen Eindrücken, daraus zieht Juli ihre Energie. Sie lebt ein unabhängiges Leben, reist in die ganze Welt, arbeitet an verschiedenen Projekten, probiert neue Jobs aus und freut sich, wenn sie wieder zu ihren sicheren Inseln zurückkehren kann. Ich rede mit Juli über ihre wuselige, laute, tolerante, inspirierende Heimatstadt Berlin und die lange Sandbank namens Jüst, wo es ihr bei den Spaziergängen ums Ost gelingt, wirklich bei sich und im Moment zu sein. Ja, moin! Heute sind wir in Berlin. Wir sind sogar in meiner eigenen Wohnung an meinem Küchentisch. Meine Stühle quietschen ein bisschen. Also wenn ihr seltsame Geräusche hört, kommt das von meinen Stühlen. Und wir sind auch noch im Winter. Aufgezeichnet wird diese Folge im frostigsten Januar, an dem man sich erinnern kann. Dass das so ist, dass das bei mir zu Hause ist und dass das auch noch im Winter ist, liegt daran, dass Juli, meine Gesprächspartnerin heute, auf gepackten Koffern sitzt. Bei ihr zu Hause, so stelle ich es mir zumindest vor, steht alles voll mit irgendwelchen Klamotten, die in irgendwelche Koffer rein müssen. Und außerdem wird sie nämlich im April, wenn dieser Podcast gesendet wird, gar nicht mehr in Berlin sein, gar nicht mehr in Deutschland sein. Wo sie denn ist, das verrät sie uns. Hallo Juli.
Hallo, moin.
Wir zwei, wir kennen uns über den Drehbuchautorenverband. Da sind wir uns hier mal beim Stammtisch in Berlin begegnet und haben festgestellt, ups, Jüst, das sind wir beide. Du aber völlig anders als ich und das fand ich total spannend und ich freue mich, dass du heute da bist. Und jetzt erzähl uns doch mal, wann warst du das erste Mal auf Jüst und vielleicht erzählst du auch schon warum.
Nach Jüst fahre ich tatsächlich seit 2011. Da war ich das erste Mal da und das war im, ich glaube, zweiten Jahr an der Uni. Ich habe Drehbuch studiert an der Filmuni Babelsberg und dann kam eine Rundmail von der Jubi Jüst.
Jugendbildungsstätte.
Genau.
Ja.
Die Leute suchten, die einen neuen Kreativworkshop betreuen könnten, nämlich einen damals noch Literaturkurs genannt. Mhm. Mittlerweile heißt der Kreatives Schreiben. Und ich dachte, gut, einen Nebenjob könnte ich sowieso brauchen, aber das klingt ja super spannend. Auf einer Insel, Jüst kannte ich gar nicht.
Berliner kennen das oft nicht.
Genau, also völlig was völlig Neues für mich. Das finde ich immer spannend. Und dann aber auch so die Tätigkeit an sich, also weil da war ich nicht viel älter als die Teilnehmer, ein paar wenige Jahre. die älteren Teilnehmer zum Teil auch in meinem Alter und dann mal in so einer anderen Position da zu sein, als so eine Art, naja, nicht Lehrkraft, das ist ja so ein ungewöhnlicheres Konzept da auf Hüst,
Sprechen wir gleich nochmal.
Und dann bin ich da hingekommen das erste Mal und war irgendwie total begeistert, also sowohl von der Insel als auch von der Jubi und dem ganzen Wust an neuen Eindrücken, die ich da gewinnen konnte. Und seitdem komme ich eigentlich fast jedes Jahr 2, 3, 4 Mal im Jahr dahin und mach an der Jubi weiter einen Kurs.
Ja, man kann ja fast sagen, es ist der feste Job, den du hast. Denn ansonsten bist du ja eher Freelancerin und machst alles Mögliche. Und da reden wir auch gleich noch drüber. Ich finde das total spannend, dass du Jüst von einer völlig anderen Perspektive kennst. Denn die Jubi, also diese Jugendbildungsstätte, ist ja am Flugplatz hinten im Osten. Und es ist ein Mikrokosmos im Mikrokosmos, weil Jüst ja auch schon so winzig ist. Du bist ja Ur-Berlinerin, ne?
Ja, also ich bin nicht hier geboren.
Okay, das Halb-Ur-Berlinerin.
Ja, das gilt dann ja für einige schon nicht mehr, aber meine Eltern sind hergezogen, als ich 3 war und meine Brüder 1. Also ich finde, das zählt. Geboren sind wir in Bremen, aber da haben meine Eltern auch nur kurz Zwischenstationen gemacht, gebrütet und dann, als die Kinder geschlüpft sind, sind sie weitergeflogen nach Berlin.
Ja.
Und seitdem sind wir aber auch hier. Also ich kenne jetzt eigentlich nichts anderes als Berlin.
Naja, also zumindest zum festen Wohnen, weil du kennst eigentlich ziemlich viel.
Ja, genau. Zum irgendwo leben ist ja was völlig anderes als irgendwo rumreisen oder ab und zu mal kurz da arbeiten. Und so.
Wie kommst du denn von Berlin dann überhaupt an die Jubi?
Also jetzt logistisch?
Ja,
sehr umständlich, einmal durchs ganze Land quer durch mit der Bahn, die manchmal einen sogar pünktlich abliefert, manchmal auch nicht. Eigentlich immer mit den kleinen Fliegern rüber, also früher mit der Frisia, jetzt gibt's da ja auch mal eine neue Airline und letztes Jahr war es ein bisschen stressiger, da musste ich dann wirklich die Fähre nehmen, was ich auch ganz schön fand mal, weil ich das noch nie gemacht habe. Und da musste ich dann aber noch umständlich mit meinem Gepäck irgendwie quer über die Insel radeln oder einmal bin ich gelaufen, weil das irgendwie schief gelaufen ist. Und also das war dann schon, da ist man halt wirklich einen ganzen Arbeitstag länger unterwegs.
Also für dich ist es tatsächlich so, dass die Fähranreise exotisch ist und die Flugzeuganreise das Normale, was dich total von mir unterscheidet.
Klar, ja, ist ja auch unser Luxus, aber für die Jubi, die direkt am Flugplatz sind, also dann ist man halt auch direkt da und kann mehr oder weniger aus dem Flieger in sein Zimmer. Genau.
Der Beschluss rund 4,5 Kilometer vom Inseldorf entfernt, im Osten der Insel einen Flugplatz zu gründen, fasste der Inselrat bereits 1932. Dass daraus nach dem Krieg eine Segelflugschule, später sogar eine Jugendbildungsstätte wurde, ist 3 Menschen zu verdanken. Zum einen dem Fluglehrer und Pädagogen Hans Kolde, der 1952 das erste Mal auf Jüst landete, als dort im Sommer ein Segelfliegercamp stattfand. Zum anderen der wagemutigen Kurgastfrau Marlies Wuppermann, die sich 1955 während ihres Inselurlaubs mutig in ein Segelflugzeug setzte und Flugstunden nahm und danach ihren Ehemann Theodor Wuppermann, Industrieller aus Leverkusen, mit dieser Leidenschaft ansteckte. Da sich die Wuppermanns für Jugendsozialarbeit engagierten und Hans Kolde sich für Erlebnispädagogik begeisterte, war die Idee bald geboren, das Erlebnis des Fliegenlernens als Persönlichkeitsbildung für Heranwachsende zu nutzen. Schon im Frühjahr 1956 flogen die ersten Schülerinnen und Schüler ein. Seitdem sind es weit mehr als 100.000 Menschen, die an der Jugendbildungsstätte animiert wurden, ihren Horizont auf besondere Art zu erweitern.
Was hast du denn das erste Mal gedacht, als du mit dem Flieger da dieses schmale Ding im Wattenmeer gesehen hast?
Ich so, yay!
Ehrlich, fandst du gut?
Ich fand's super. Also gut, vor allem das Fliegen natürlich erstmal. Mhm. Und dann fand ich es aber sehr spannend. Also die Insel ist ja wirklich nur so eine dünne Sandbank.
Ja.
Ich war das erste Mal da im tiefsten Winter, auch im Februar. Da hatten die von der Jubi damals, weil sie mehrere neue Berater nennt sich der Job an der Jubi, den ich da mache.
Also gar nicht Lehrerin.
Genau, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung.
Alles klar.
Da komme ich gleich drauf. Und da hatten sie dann so einen Workshop und irgendwie nochmal ein Kennenlernen für alle, wo man auch mal das ganze Konzept der Jubi so durchspielt, also als Teilnehmerin sozusagen und dann einfach kennenlernt.
Mhm.
Und das war sehr schön und da war es eben tiefster Winter, furchtbar kalt. Ich war 1, 2 Mal an der Nord- oder Ostsee, ich weiß es gar nicht mehr, mit meiner Familie als Kind oder Teenie. Und das war für mich einfach was total Neues. Ich erinnere mich, dass ich wunderschön fand, finde ich auch immer noch, oben auf den Dünen zu stehen und also am Durchgang, einem offiziellen, ja. Nicht illegal irgendwo.
Nein, nein.
Und dann von beiden Seiten, auf beiden Seiten das Meer zu sehen. Also das finde ich wirklich, ist auch was ganz Besonderes an Jüst einfach. Genau.
Ja, dann hast du eine kreative Ader und das Geschichtenschreiben für dich entdeckt. Ja. Genau. Und was machst du in diesem Bereich, außer jetzt Jubiüst?
Ja, Drehbuch habe ich studiert und dann auch Drehbuch geschrieben oder Konzepte entwickelt, was auch immer für Produktionsfirmen. Aber bis dann was wirklich was wird oder auch nicht. Also irgendwie sind doch mal sehr lange Warte- und Durststrecken. Dann habe ich auch Hörspiele und Hörbücher geschrieben und jetzt arbeite ich gerade an meinem ersten Roman endlich. Aha. Das wollte ich schon als Kind immer schreiben.
Und dachte, ja, und welches Genre?
Alle. So, nein, also eigentlich ein humoristisches Steampunk-Fantasy-Abenteuer.
Was ist das?
Schon ganz viel.
Für jüngere Menschen schreibst du oder ist das auch für jedes Alter?
Ich hatte die Idee schon länger und habe immer überlegt, für welche Altersgruppe das wirklich sein soll. Ursprünglich hatte ich es für alle angedacht und dann war es aber auch sehr viel Coming-of-Age-Elemente drin und ich hatte immer das Gefühl, das würde auch für jüngere Geschichte sein und da habe ich das dann in der Akademie für Kindermedien als Jugendbuch ursprünglich anentwickelt. Jetzt bin ich wieder auf All-Age alle.
Also All-Age, jedes Alter.
Genau.
Und du bist ja eh nicht so jemand, der sich gerne in Grenzen setzen lässt, ne?
Nee, also irgendwie nicht.
So wie du lebst, du machst eben ganz viele kleine Sachen, was echt viel Mut erfordert, so zu leben. Wie viel Mut hast du denn eigentlich?
Also was auch immer man Mut als Mut bezeichnen möchte, als mutig habe ich mich noch nie gesehen. Also deswegen war ich jetzt gerade überrascht.
Also in einem Buch sind aber die Mutigen immer die, die als erstes ins brennende Haus rennen, um die Katze zu retten oder so.
Manche meiner Heldinnen würden das tun und manche nicht. Ich schreibe gern ambivalente Figuren. Ich finde Ambivalenz sehr spannend, weil ich das Leben eben auch so wahrnehme, aber ja, ich glaube, ich bin einfach immer unglaublich neugierig gewesen und hatte als Kind, ich habe immer gerne gelernt und immer gerne Neues entdeckt. Und ich wäge schon ab, ist das jetzt wirklich gefährlich oder nicht oder wie riskant ist das natürlich. Aber grundsätzlich mache ich immer, wenn ich irgendwas noch nicht gemacht habe, probiere ich das gern mal.
Ja, cool.
Das ist schon mal einfach, das alleine reicht schon fast als Argument. Ach ja, probiere ich mal.
Neugierde ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um Schriftstellerin zu sein oder Autorin zu sein, aber eben auch zu unterrichten. Natürlich schön. Und dann bist du da im Osten gelandet, mitten im Winter, hast die Leute kennengelernt und hast gesagt, dann haben die dir was erzählt vom Konzept.
Du kannst mehr, als du glaubst. So lautet das Motto, auf welchem das Konzept der Jugendbildungsstätte aufgebaut ist. In uns allen schlummern mehr Talente, als uns bewusst ist. Manche von ihnen bleiben ein Leben lang ungenutzt, wenn sich keine Gelegenheit bietet, sie zu entdecken. An der JUBI warten vielseitige Herausforderungen, denen sich die jungen Menschen in ihrer alltäglichen Umgebung gar nicht stellen würden. Jüst bietet den Raum, Ungewohntes zu erleben. Hier wird den Menschen ausdrücklich erlaubt, neugierig zu sein.
Grundsätzlich ist das Konzept so weit, dass es mittlerweile anderthalbwöchige Workshops sind sozusagen oder Kurse für meistens Azubis oder Dualis von Firmen, die im Rahmen ihrer Ausbildung dahin kommen, wo sie zum einen die Hälfte der Zeit Flugschein, so einen kleinen Mini-Flugschein, ein Pinch-Hitter nennt sich das.
Das wird schon, wenn größere Firmen sein, die sich sowas leisten können, oder?
Ja, meistens. Okay. Also letztens waren aber auch ein paar, war auch eine Metzgereifirma da und so.
Echt?
Also schon, waren dann drei, also größtenteils alles Menschen von Airbus und dann drei Metzger dazwischen.
Das war klasse, richtig, aber das ist ja toll, dass sie sich da auch begegnen.
Ja, total. Also das finde ich das Schöne für mich persönlich an der JUBI, auch das so ein Ort der Begegnung, wo ganz, ganz viele verschiedene Menschen aus ganz vielen verschiedenen Milieus und Welten zusammenkommen und das finde ich persönlich immer unglaublich spannend.
Was ist das für ein cooler Metzgerchef, der da sagt,
absolut.
So, ihr drei Jungs, kommt mal weg vom Wurstautomaten, ihr fliegt jetzt oder ihr fahrt nach Jüst, ihr lernt da fliegen.
Ja, wie gesagt, die Hälfte der Zeit dürfen sie dann in diesen kleinen Motorseglern, die auch wirklich wunderschön sind, so ganz langen Schwingen, kleine Zweisitzer, fliegen lernen, was natürlich mega ist. Und dann die andere Hälfte der Zeit müssen sie, was für die meisten jetzt nicht so das Highlight, sondern dann eher so ein bisschen lästige Arbeit ist,
schreiben.
Zumindest am Anfang. Genau, müssen sie kreative Projekte umsetzen in Gruppen. Und
was ist das denn noch außer Schreiben?
Unter anderem, es gibt zwischen 8, 9 verschiedene Projekte, nennt sich das dann. Also auch Theater, wo sie ein kleines Theaterstück sich überlegen müssen und aufführen müssen. Das ist so, wo auch immer viele Bammel vorhaben. Hm. So, oh Gott, auf der Bühne stehen und Schauspieler.
Witzig, jetzt das wäre das, was ich am liebsten machen würde.
Muss ich sagen, also ich auch. Also ich hätte furchtbar Hemmungen. Ich bin auch recht schüchtern eigentlich, gerade so vor vielen Leuten zu sprechen. Oder finde ich irgendwie sehr herausfordernd. Aber gleichzeitig fände ich es gerade deshalb auch wieder spannend. Also das wäre, und dann natürlich sich eine Geschichte zu überlegen und eine Figur zu spielen, das fände ich sehr spannend. Genau, die Musikgruppe, die überlegen sich einen Song, studieren den ein und führen den vor. Das ist natürlich auch, kostet auch viel Mut. Also die Projekte werden dann innerhalb von einigen Tagen halt erarbeitet in diesen Gruppen und werden dann am Schluss aufgeführt in einem Event.
Ja, das ist doch richtig cool, da fiebern dann alle.
Genau, das wird dann immer aufregend. So, dann, je näher es zum Event geht, dann so, oh, jetzt müssen wir uns doch mal ranhalten. Und, aber was wirklich schön ist, darum geht es auch sehr, dass irgendwie sehr viel Bestätigung und sehr viel positives Feedback und Wärme irgendwie rückgemeldet wird. Und es werden auch immer alle total gefeiert, wenn sie dann da auf der Bühne stehen mit ihren Sachen und und oft kommen auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen bei raus. Malerei, Urban Art, das ist immer sehr beliebt. Das ist natürlich das Coole.
Aber die dürfen sich, theoretisch können die sich alles aussuchen, oder?
Genau, also eigentlich schon. Es gibt immer ein Überthema, das von der Jubi vorgegeben wird. Und dann Unterthemen jeweils wieder irgendeine Fragestellung. Letztes Jahr war es, glaube ich, du, also wie geht es dir, du in der Welt. Und dann kriegt jede Gruppe, je nachdem wie viele es sind, kriegt halt ein Unterthema, eine konkrete Fragestellung, mit der sie sich dann auseinandersetzen sollen und eine Meinung bilden sollen. Und aus dieser Meinung, eine Art Aussage oder ein Kern, eine Message sozusagen, sollen sie dann gucken, wie sie daraus ein kreatives Produkt sozusagen entwickeln. Und das können sie dann so gestalten, wie sie das möchten. Also da sind sie dann sehr, sehr frei. Und das, was ich mache, und meine anderen Kollegen, die wie ich so feste Freie sind, wir beraten nur, wir sind keine Lehrerin.
Ja.
Und das ist auch immer eine sehr, sehr schwierig zu vermittelnde Unterscheidung, weil für die Teilnehmer, die sind in der Regel zwischen 16 und Mitte 20.
Du bist die Lehrerin.
Genau, man ist automatisch die Lehrerin.
Die melden sich noch schnitz.
Genau, genau. Man wird auch immer gesiezt, was ich total komisch finde. Ich meine, nicht mal mein Zahnarzt sieht mich. Ich soll die nur als sozusagen als Expertin bin ich dabei, falls das irgendwie doch mal hakt und einfach so als Ansprechpartnerin da zu sein, so ein bisschen
Orientierung zu geben. Naja, aber am Anfang muss ja schon ein bisschen Rüstzeug mit auf den Weg geben. Ne?
Genau.
Also ich stelle mir jetzt mal vor, so jemand, der einen technischen Beruf lernt, weiß nicht unbedingt, wie Geschichten aufgebaut sind. Und das ist ja am Ende dann doch auch eine Konstruktion. Also am Ende entdecken die ja vielleicht sogar, dass alles ähnlich ist.
Genau, also damit kann man ihnen das auch immer ganz gut vermitteln. Also ich habe immer gedacht, ich hätte das unbeliebteste Projekt von allen. Das ist so, ich war irgendwie so ein bisschen empört, als mir die Teilnehmer gesagt haben, nein, zum Glück sind wir nicht in Theater oder Musik. Also ich dachte, das ist immer unterschiedlich vom Geschmack natürlich. Aber ich dachte, was? Das ist ja, also mein Weltbild ist zerbrochen. Ich bin 10 Jahre an die Jubi gefahren und dachte, ich bin die mit dem Unbeliebtesten. Aber
das haben vielleicht
offenbar,
alle
ich habe Konkurrenz, das fand ich unerhört. Das Schöne ist eigentlich dann auch, dass für mich immer die Hürde war, ihnen die Angst zu nehmen vom Schreiben.
Es geht wieder um Mut. Ne? Also du machst den ja quasi als Beraterin Mut. Oder du sagst denen auch, man kann auch mal neugierig sein auf Dinge, von denen man gar nicht denkt, dass sie einem Spaß machen. Also das ist ja, denke ich mal, auch das wunderbare Prinzip. Also ich unterrichte ja auch an der Uni und auch in der Akademie und manchmal auch so kleinere Workshops. Und es ist egal, wo ich bin, 80% mindestens Frauenanteil. Das ist bei dir völlig anders, ne?
Ja, tatsächlich. Also meistens ist es irgendwie 100% Männeranteil.
Ja,
oder manchmal sind es so, wenn ich in einer Gruppe von 10 Leuten 3 Mädels habe, dann ist das mega. Also so viele Frauen.
Hast du schon mal einen Kurs gegeben, nur mit Frauen?
Nein.
Guck mal, wir können ja mal tauschen.
Ja, gerne. Fände ich auch.
Boah, ich wäre gerne mal Mäuschen bei dir.
Ja, also ich meine, du hast, genau, der Unterschied ist, du hast Menschen, die da freiwillig und aus Interesse sitzen. Und ich habe da Leute, die müssen. Und in der Regel ist es halt für sie so weit entfernt von dem, was sie normalerweise machen und auch gerne machen. Es ist ab und zu auch mal jemand dabei, die sagt, boah, ich wollte schon immer mal schreiben lernen. Und oder
aber
Geschichten
selten,
schreiben.
Ne?
Ist sehr, sehr selten.
Ja, guck mal, aber es ist doch eigentlich bei Romanheldinnen und Romanhelden soll es ja schon so sein, dass sie am Ende jemand anders sind als der, der sie am Anfang waren. Also erzählst du ja kleine Heldengeschichten.
Ja, auf
jeden Fall. Ne? Am Anfang kommt einer, der sagt, ich kann nicht schreiben, mir fällt nichts ein, fand Aufsätze schon doof. In der Malerei kann das natürlich genauso sein. Was soll ich denn da malen? Ich kriege noch nicht mal das Haus vom Nikolaus hin. Und dann am Ende steht er dann da, stelle ich mir vor, in eurer Vernissage vor seinem Kunstwerk. und platzt vor Stolz.
Ja, das finde ich auch immer wirklich sehr, sehr schön, weil also das Konzept ist ja, muss man jetzt auch sagen, es geht nicht vordringlich ums Schreiben und nicht vordringlich ums Malen. Das ist ja eine Mischung aus ganz vielen erlebnispädagogischen Elementen und das ist eine Projektmanagement-Simulation. Wir sind ja in der Regel Firmen. Ja. Aus der Wirtschaft. Kreatives Denken, Persönlichkeitsentwicklung, Teambuilding, das sind ganz viele Dinge, die zusammenkommen für die Leute. Mhm. Und diese kreativen Projekte sind ja nur ein Mittel zum Zweck sozusagen. Aber gleichzeitig finde ich die auch unglaublich bereichernd für viele, weil sie eben das gar nicht kennen, mal kreativ zu arbeiten und vor allem auch selbstständig zu arbeiten. Und das ist für die immer ganz, die meisten am Anfang sehr schwer zu begreifen, dass ich dann eben nicht die Lehrerin oder die Gruppenleiterin bin und ihnen nicht sage, was sie machen sollen, sondern halt so daneben sitze und so, wenn mich nichts fragt. Also gut, klar, ich gucke schon, dass da nichts aber total schief geht, aber...
Beim Fliegenlernen haben Sie schon Lehrer oder sind das etwa auch nur Berater, die sagen, ah, vielleicht könntest du mal
gucken, dass wir nicht abstürzen, wir sind schon ein bisschen nah an der Düne. Ja.
Aber sag mal, hast du denn dann umgekehrt auch da neue Erfahrungen gesammelt, sprich dich immer in so ein Flugzeug?
Also, ja, gerne. Also ich muss sagen, für mich war ja das Alleraufregendste, ehrlich gesagt, gar nicht das Fliegen damals, sondern wirklich dann so einen Kurs zu betreuen, beraten.
Das war die größte Herausforderung.
Das war für mich das Allerspannendste, weil ich sowas noch nie gemacht hatte.
Hatte dann auch so ein Erlebnis, wo jemand so richtig eine ganz große Entwicklung gemacht hat? Also gesagt hat, ich will nicht schreiben und am Ende...
Ja. Jetzt nicht in jeder Gruppe wie alle, aber dass dann doch immer so ein, zwei, drei dabei sind, die dann so richtig Spaß auch daran entwickelt haben. Mhm. Einer war dabei, der von Anfang an so, ey, ich finde das alles kacke hier. Ja. Und so richtig so total dagegen war. Und irgendwann die hatten aber auch eine sehr schöne Gruppendynamik, muss man sagen. Mhm. Haben auch einen sehr, sehr schönes, sehr schönen Text zusammen dann geschrieben. Und am Schluss war der sowas von stolz da drauf und hat auch sich dann freiwillig gemeldet, das mit vorzulesen und ist dann so vor Stolz geplatzt. Also es war wirklich richtig süß. Ich freue mich dann auch immer sehr und fieber auch immer sehr mit, wenn die dann auf die Bühne müssen. Und ich, ich bin mittlerweile ruhiger geworden, aber früher war ich schon Tage vorher auch total aufgeregt. Und
wie oft hast du das jetzt denn schon gemacht?
Ja, mittlerweile, keine Ahnung, vielleicht 30 Mal oder Wahnsinn. So mittlerweile. Ja, naja, so über die Jahre. Ne? Also 2011 war ich ein einziges Mal da. Danach war ich das Jahr nicht, die Saison nicht da, weil da war ich in China, im Auslandsjahr. Und danach bin ich aber regelmäßig da gewesen, bis auf Corona. Da ist es ein oder zwei Jahre komplett ausgefallen. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, es fehlt mir. Also, das ist so, ja, so eine Regelmäßigkeit.
Es ist dein fester Job von den vielen Jobs, den du machst, der festeste.
Genau.
Auf einer kleinen, sehr sandigen, vom Wasser umfluteten Insel, die du vorher nicht kanntest.
Genau, also das fand ich auch sehr, sehr schön. Also einen neuen Ort kennenzulernen, eine neue, also die Jubi ist natürlich mitten im Naturschutzgebiet, was sehr, sehr schön ist. Also ist für mich so der totale Gegensatz auf jeder Ebene zu Berlin. Es ist einerseits entschleunigt, mitten in der Natur. Ich kann schön ums Ost laufen immer, wo man sehr, sehr selten jemandem begegnet. Ja. Wenn ich da mal zwei, drei Leute sehe, denke ich schon immer so, oh, das ist ja lieb.
Ab April darfst du ja nicht mehr den Kai Pharma rauslaufen.
Da laufe ich recht selten, genau. Also ich laufe eigentlich immer nur, weil ich im Sommer dann ja Saison da bin. Dann ist sowieso nur das kleine Ost sozusagen.
Oh, ich finde das auch schon ganz schön weit, oder?
So eine Stunde ungefähr. Ja. Das finde ich sehr angenehm. Dann komme ich dann immer schön an den dann am Strand an. Ja. Früh am Strand lang und kämpfe mich über die Dünen zurück. Also das fand ich schon
durch
immer
sehr... Durch den privaten Strandzugang, genau. Wo ich aber auch manchmal durchlaufe, habe ich nie Mecker gekriegt.
Nein.
Also es ist ja für die jetzt noch gar nicht weitergelaufen sind, als bis zum Flugplatzgebäude zum Beispiel. Da geht es dann hinter dem Flugfeld, gibt es eine kleine Siedlung von Häusern, die sich alle sehr ähnlich sehen. Die sind so anderthalbgeschossig. Ne? Es sieht so aus wie Siedlungswohnung in einer kleinen Stadt, möchte ich es mal
nennen. Also ich kann da nicht so gut stehen in den oberen Stockwerken.
Ja, also ich muss sagen, Juli ist wirklich groß.
Ja, ich bin 1,80, aber ich finde schon, man könnte, wenn man so 10 Zentimeter mehr, dann hätte es funktioniert. Aber ja.
Genau, und da habt ihr dann eine WG auf Zeit für diese 10 Tage. Ne? Also
das Schöne an der Jubi ist, ich treffe dann halt immer wieder alte Bekannte, immer in anderen Konstellationen, die wie ich dann auch immer wieder neu dahin kommen und man wohnt dann da in einem der Häuschen und das finde ich so schön, dann in den Garten gehen zu können und da dann auf den Deich zu gucken oder wenn man morgens aus dem Haus kommt und man guckt auf die Dünen, also das finde ich schon ganz, ganz wunderschön, dass man dann irgendwie auch so einen sehr festen Zeitplan hat. Das ist für mich auch sehr ungewohnt, das kenne ich gar nicht. Für so ein paar Wochen genieße ich das auch immer total, auch weil ich mich nicht ums Essen kümmern muss, das finde ich super.
Ja, ihr esst dann auch alle zusammen, ne?
Ich finde das immer ganz praktisch, also auch so morgens als Start und dann...
Was macht ihr denn dann abends nach Feierabend?
Unterschiedlich. Ach, man sitzt halt oft irgendwie noch nett zusammen. Ich gehe auf jeden Fall immer noch mal eine Stunde ums Ost. Also letztes Mal bin ich sehr, sehr nass geworden, so im Hochsommer, da hat es doch irgendwie sehr viel geregnet und ich bin dann im Sturm und Regen völlig patschnass zurückgekommen. Und jedes Mal, also ich habe sogar auf dem Regenradar geguckt und trotzdem hat mich jedes Mal irgendwie
erwischt. Du bist schuld.
Ja, ja.
Das Wetter richtet sich einfach mal nach dir.
Genau.
Man ist ja bei solchen Kursen dann auch immer sehr intensiv mit diesen Menschen zusammen, erlebt gemeinsam Dinge und dann sagst du, ah, Feierabend, ich gehe jetzt nochmal um Ost. Du könntest ja theoretisch auch sagen, ich nehme ein Fahrrad und fahre mal in den wahnsinnig quirligen Downtown-Youth-Bereich,
ja, wo so das Leben ist. Großstadt, ja, ja, ja.
Wie oft machst du denn das?
Ich mach das schon so ein, zwei Mal pro Kurs. Also ja. Einmal muss ich zu Rossmann und mich wieder mit Shampoo und so eindecken für die nächsten Kurse. Aber ich finde das auch schön. Also es gehört für mich auch mit dazu, so den Ort zu fahren. Aber das ist natürlich so ein völlig anderes Leben. Ja, städtisch ist jetzt übertrieben.
Ja,
im
Vergleich zum Flugplatz.
Die Metropole von Jüst, genau.
Warst du denn schon mal zum Beispiel im Log, im Museum und auch schon mal an der Bill?
Ja, ich war eigentlich, glaube ich, überall. Aber ich muss sagen, meine allererste Erfahrung in den Ort zu radeln, beim allerersten Kurs, war ein bisschen herausfordernd. Die Jubi macht immer ganz am Anfang so für die Teilnehmerinnen so eine Erkundungstour, dann auch über die Insel, da am Dorfteich oder Ortsteich, wie heißt das?
Schiffchenteich.
Am Schiffchenteich.
Jeder, der im Ort wohnt, weiß, dass das ist der Schiffchenteich ist.
Ich komme halt von außerhalb.
Wir kennen nicht die Ortsbezeichnung am Flugplatz, alles gut.
Bei einem dieser Ausflüge bin ich dann mit einer Kollegin mitgeradelt, aber ich bin damals kein Fahrrad gefahren und habe auch nicht so viel Sport gemacht. Und dann war auch ein furchtbar starker Gegenwind.
Ja, der ist immer schlimm.
Genau, und vor allem in die Richtung. Und dann sind unser super sportlicher Leiter Thomas ist vorweggepäst. Den sah man dann auch schon gar nicht mehr. Ich dachte, egal. Und dann aber diese ganzen super sportlichen Jungs alle, der Abstand zwischen mir und den anderen wurde immer größer und größer und irgendwann waren sie hinter der nächsten Düne verschwunden und unter Wien.
Wann kommt die nächste U-Bahn?
Ich war völlig erschöpft und mein Gott. Und danach hatte ich das so abgespeichert immer noch, dass der Weg in den Ort wirklich sehr, sehr herausfordernd und erschöpfend ist.
Ja.
Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Sport gemacht und bin mal Fahrrad gefahren und habe festgestellt, wenn es ein bisschen windstiller ist, ist es auch nicht so eine Herausforderung. Nee. Aber dadurch ist so die Hürde manchmal ein bisschen größer.
Ja, es war immer so, als ich noch auf der Inselschule war, da gab es ja immer die ganz besonderen Familien. Das waren nämlich die, wo die Kinder am Flugplatz lebten und die an der Bill lebten. Da war ja auch immer eine Familie mit Kindern. Das heißt, die hatten es immer entweder auf dem Hinweg schwer oder auf dem Rückweg schwer. Mhm. Und wenn es ganz schlimm geregnet hat, war wirklich furchtbar. Aber es waren noch Sportskanonen.
Ja, das glaube ich. Also da ist man dann fit. Da.
Aber apropos weite Touren. Ich habe es ja schon angedeutet, du bist momentan auf gepackten Koffern nicht, weil du nach Jüst wieder fährst, sondern du hast eine Leidenschaft dafür, an Orte zu fahren, und zwar für länger, an die man jetzt nicht so als allererstes denken würde, als Destination. Jetzt zum Beispiel geht es für dich nach
Mexiko.
Nach Mexiko, aber nicht schön irgendwie am Strand Kokosnuss leer trinken, sondern
nach Chihuahua in den Norden, an eine Sprachschule, also in Chihuahua Stadt. Und weil ich überlege, ob ich mal Sprachunterricht geben kann, also als Nebenjob. Das würde mich irgendwie sehr interessieren. Was mir beim Schreiben fehlt, ist tatsächlich mehr Interaktion und Austausch mit Menschen. Mal abgesehen davon, dass es auf die Dauer auf den Rücken geht, immer nur am Schreibtisch zu sitzen, auf dem Bildschirm zu starren. Und dann dachte ich, das wäre eine ganz schöne Kombi, weil ich auch gerne Sprachen lerne, dass ich mich zumindest verständigen kann, wenn ich irgendwo rumreise. Da hat sich eine Gelegenheit ergeben. Ja, ich probiere das jetzt mal. Und lerne da und werde angelernt.
Aber was ist das denn dann für eine Schule, dass sie da Deutsch lernen auch?
Ich glaube, Deutsch ist recht beliebt weltweit. Jetzt nicht wie Englisch natürlich, aber es gibt schon einige Schulen. Ich habe mich auch noch nicht genau umgetan, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich bin damit noch so eine recht neue Idee, die also zu meinem Reisebedürfnis ganz gut passen könnte, weil ich überlegt habe, was für einen Job kann ich denn in möglichst vielen Gegenden machen.
Mhm. Aber Schreibkurse kann man auch in anderen Sprachen geben. Ich habe tatsächlich, ich habe ja mal 3 Monate in der Türkei gelebt für eine Recherche und war da dann auch unter anderem eine Woche mit auch jungen Menschen, vielleicht sogar ganz ähnlich wie das, was du machst. Junge Menschen, die studieren, die eingeladen werden, eine Woche sich inspirieren zu lassen von anderen Dingen. Mhm. Und da habe ich einen Schreibkurs gegeben, in einer Stunde zum Dichter werden sozusagen. Und die wenigsten der türkischen jungen Menschen können wirklich gut Englisch sprechen. Und ich konnte ganz rudimentär ein ganz bisschen Türkisch, habe zwar die PowerPoint auf Türkisch vorbereitet, dann auf Englisch unterrichtet, es wurde simultan übersetzt. Und dann hatten wir auch noch andere Volunteers dabei, die irgendwie aus Aserbaidschan kamen oder aus Indonesien oder aus Dänemark. Und du glaubst es nicht, am Ende haben alle ein Gedicht geschrieben zum Thema Meer. Egal, ob ich das verstanden habe, was die vorgelesen haben oder nicht, ich war total gerührt bei jedem einzelnen Gedicht, weil der Sound der Wörter ließ mich erahnen, dass das ein schönes Gedicht ist. Außerdem haben alle geweint.
Oh.
Ja. Also ich finde es total toll, in anderen Ländern zu unterrichten, auch wenn ich jetzt nur diese eine Erfahrung habe, aber kann mir das gut vorstellen. Aber Chihuahua, außer dass da die Hunde ihren Namen her haben, weiß ich da gar nichts. Ist das schön und gemütlich?
Ich war noch nie da. Also insofern, es ist, glaub, ist halt an den USA dran. Ich fliege jetzt auch nicht über die USA, das finde ich gar nicht schlecht. Auf den Stress habe ich wirklich keine Lust. Und jetzt kann ich über Frankfurt nach Mexico City fliegen und fliege am nächsten Morgen dann nach Chihuahua. Genau, ich war noch nie in Mexiko, aber also davor war ich jetzt im Herbst in Japan und Korea. Und das sind,
ja, was da wollte, hast du da gemacht?
Muss ich gestehen, jetzt in Japan einfach nur so. Wollte ich schon immer hin, seit ich ein kleiner Teenie war. Aber auf jeden Fall hatte ich es immer als sehr, sehr teuer so in Erinnerung und dachte dann, muss ich mal gucken. Und mit dem Schreiben ist ja auch immer sehr unsicher, wie viel Geld man dann wie wann wo verdient. Und da habe ich sowieso jetzt die letzten 10 Jahre sehr wenig, bin ich verhältnismäßig wenig gereist. Also, obwohl, nein, das stimmt auch nicht. Ich war auch noch in Südafrika und Iran und so, aber es war...
Auch Iran ist jetzt auch nicht der Ort, den man als Pauschaltourist Schirm hat.
Da bin ich aber auch nur hingereist, weil das mein Bruder hat eine Iranerin geheiratet und wollte sie nochmal natürlich mit ihrer Familie eine große iranische Hochzeit feiern.
Das hast du mir mal erzählt und auch wie ungewöhnlich du das fandest, dass Frauen sich dort anders bewegen als bei uns.
Ja, also je weiter ich so rumreise, desto mehr weiß ich Deutschland und auch gerade Berlin zu schätzen, weil du natürlich als Frau in den meisten Ländern weltweit deutlich mehr Nachteile hast. Und jetzt Iran ist natürlich eine Theokratie, die Frauen, also Männer auch, aber einfach alle unterdrückt, aber Frauen nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ich habe mich auch extrem unwohl gefühlt. Die Iraner selber fand ich größtenteils wunderbare Menschen, denen ich sehr beeindruckt war, wie sie irgendwie hinter diesem Regime, das alles unterdrückt, trotzdem mit Lebensfreude durchs Leben gehen und trotzdem alles oder vieles tun, was wir hier auch gerne tun, was da aber verboten ist, wie tanzen und Musik hören in der Öffentlichkeit. Und das ist doch absurd. Und wo waren wir vorher?
Du warst in Japan.
Japan, genau.
Und dann bist du weitergereist.
Genau, dann bin ich weitergereist nach Korea zum Filmfestival.
Also schon Südkorea.
Südkorea, ja, ja.
Also ich war Nordkorea wäre aber ein richtiges Abenteuer.
Ja, ich war schon mal in Korea vor 13 Jahren, als ich in China gewohnt habe und fand es auch sehr nett. Hatte damals aber keinen Bezug zu Korea so richtig, wusste nicht viel darüber und war sehr angenehm überrascht, weil es gab überall Kaffee. Das war in China damals deutlich schwieriger und die Koreaner lieben Kaffee. Und es war ganz sauber und organisiert und sicher und entspannt. China ist deutlich trubeliger immer gewesen und chaotischer. Und damals war ich auch an der demilitarisierten Zone, also die Zone am 38. Breitengrad zwischen Nord- und Südkorea. Was ich sehr befremdlich fand. Da musste man sich auch ein paar Tage vorher anmelden. Und dann gab es auch ganz viel Anweisungen, wie man sich da verhalten und kleiden soll und dies und das und jene. Also ich fand es auch sehr befremdlich, so Stacheldraht überhaupt zu sehen und Stacheldrahtzäune.
Aber gab es ja in Berlin auch, aber das hast du nicht mehr so mitgekriegt.
Nö, das kenne ich nicht mehr. Also,
Tatsächlich finde ich das Interessante, dass du dann, wenn du in der Gegend rumreist und sei es Jüst oder sei es Korea, dass die Sichtweise auf dein Heimatland ändert, also oder auf deine Heimatstadt. Das ist ja schon spannend. Und natürlich ist das Thema Reisen auch unter ökologischen Gesichtspunkten auch umstritten. Ja. Und viele Menschen haben gesagt, ich reise jetzt weniger. Das sind aber oft, muss man sagen, Menschen, die in ihrer Jugend viel gereist sind und eigentlich schon alles gesehen haben. Und dann gesagt man, okay, dann muss ich auch nicht mehr. Mhm. Mich beschäftigt es natürlich auch. Wie komme ich in ein anderes Land? Muss ich einen Flieger nehmen? Wie gehe ich auch mit anderen Kulturen um? Wie begegne ich denen? Wie siehst du das?
Die Sehnsucht nach der Ferne hatte ich schon als Kind, irgendwas Neues zu entdecken. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Das habe ich dann irgendwann mal so angenommen, das brauche ich halt. Mhm. Die Heimat verändert sich, glaube ich, für jeden, also wenn man in der Ferne ist. Das fand ich daran auch immer besonders spannend. Ich bemühe mich jetzt mittlerweile mehr an dem Ort zu sein, also auch mental, an dem ich mich gerade aufhalte.
Ja.
Als ich in Ägypten war, habe ich mich die ganze Zeit mit Indien und Gandhi beschäftigt. Und als ich in China war, habe ich mich dann sehr viel mit England und London und Oscar Wilde beschäftigt plötzlich und dachte immer so, das kann doch nicht sein. Ich muss mich doch mal ein bisschen dann auch an dem Ort verorten, wo ich gerade bin und den halt mehr erkunden. Das ist mir auf Jüst dann auch tatsächlich mal irgendwie ganz anders gelungen, was vielleicht auch so mit dazu beigetragen hat, dass ich Jüst sehr mochte. Also die Welt wird einfach größer, das ist also auch die innere Welt erweitert sich und das finde ich daran immer wieder unglaublich bereichernd. Man kann sich selber sein eigenes Leben, seine kleinen Problemchen, die man hat oder die größeren oder kleineren anders einordnen. Andere Leute auch ganz anders schätzen und deren Lebensbedingungen. Natürlich ist Reisen unglaublicher Luxus. Also das muss man auch sagen. Das kann sich zum einen finanziell kaum, können sich nur wenig Leute weltweit jetzt leisten im Vergleich. Für manche ist es auch nicht, wäre es jetzt auch nicht so, keine Ahnung, nicht reizvoll, ist gar nicht so ein Bedürfnis, das sie haben. Da kenne ich auch einige Leute aus meiner Familie in Deutschland. Genau. Kenne ich auch Leute, nee, die fahren am liebsten, die fahren nach Langeoog.
Also die Folge, Langeoog ist auch okay.
Ja, ist auch
nett. Nur Rhein-Neil wäre,
Langeoog ist wieder akzeptabel. Ja.
Ich habe mal festgestellt, dass es eben die Menschen gibt, die wirklich sehr starke Wurzeln haben und die an dem Ort sein möchten, an dem sie sind. Und es gibt diejenigen, für die die Wurzeln nicht so wichtig sind und die fliegen halt hinaus und kommen woanders hin. Und das ist natürlich total wichtig, dass es beides gibt. Und beides ist gleich gut. Und man muss das eigentlich gar nicht bewerten. Aber trotzdem neigen wir dazu, dass wir uns vergleichen. Ne? Dann die reisen, sagen vielleicht, naja, ich könnte vielleicht auch öfter mal zu Hause bleiben. Und die immer zu Hause sind, sagen, oh, die reisen, die halten mich bestimmt für langweilig. Was aber nicht stimmen muss. Es muss die geben, die bleiben am Ort. Und die so wie du, die Welt entdecken, aber eben auch davon erzählen. Und andere daran teilhaben lassen. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Aber wenn du dann da bist, lebst du ja auch bescheiden, ne? Nehme ich mal stark an.
Also wirklich so günstig wie möglich. Aber irgendwann habe ich jetzt auch gemerkt, okay, ich kann nicht mehr in einem 20-Bettzimmer schlafen mit lauter schnarchenden Männern.
Mhm. Okay, verstehe.
Auch Frauen schnarchen gelegentlich. Aber also es waren doch fast, da waren immer irgendwelche ganz schrecklich schnarchenden Männer dabei, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt so wochenlang nicht schlafen, das schlaucht mich zu sehr. Aber ich habe es immer so günstig wie möglich gestaltet. Also ich habe ja auch einen an sich recht bescheidenen Lebensstil, auch in Berlin. Also vom Schreiben leben zu wollen, ist ja sowieso eine ziemliche Herausforderung und immer sehr unvorhersehbar. Und dann habe ich eben auch eine Neigung zu Genres, die jetzt im deutschen Fernsehen nicht unbedingt so viel gemacht werden. Mhm. Genau, ich versuche das so günstig wie möglich zu gestalten, auch so nachhaltig wie möglich. Ich habe auch nach dem Schiff geguckt, ob ich mit irgendeinem Schiff rüber nach Mexiko öckeln könnte, aber die sind auch sehr teuer mittlerweile.
Ja, und die stoßen ja auch CO2 aus.
Nein. Ja, aber jetzt so die Transporter, die ja sowieso fahren, ne? Also dass man da vielleicht irgendwie mitfahren könnte, dann würde ich da an Bord schreiben. Aber die sind sehr, sehr teuer trotzdem. Also da habe ich auch gedacht,
aber Unabhängigkeit, also dein Leben kannst du ja nur leben, weil du relativ unabhängig bist, weil du einen unabhängigen Job hast, der mit wiederum der Gefahr verbunden ist, dass mal kein Geld reinkommt oder nicht genug Geld.
Mit Unsicherheit,
Das ist Unsicherheit. Aber das nimmst du in Kauf, weil du dir sagst, nee, mir ist das wichtig.
Ich bin sehr unabhängig und gleichzeitig natürlich, aber dadurch auch, ist man auch in so einer Unsicherheit. Also ich finde diese Ambivalenz auch immer sehr, manchmal sehr herausfordernd und manchmal aber auch sehr, sehr spannend. Mehr spannend als herausfordernd, aber ja, es hat beides.
Und du kannst es ja immer, wenn dir die Spannung zu viel wird, kannst du es ja immer noch ändern. Dann ziehst du nach Jüst und dann...
Genau. Dann bräuchte ich wirklich viel Geld.
Ja, dann stelle ich dir jetzt die Fragen, die ich ja immer am Ende des Podcasts stelle. Und ich bin ganz gespannt, weil ja deine Sicht auf Jüst eine ganz andere ist. Du erlebst Jüst, glaube ich, wirklich ganz anders als die allermeisten von uns.
Wenn Jüst ein Geschmack wäre, wonach würde es schmecken?
Aperol Spritz.
Aperol Spritz gibt es am Flugplatz also auch.
Ich habe Aperol Spritz das erste Mal auf Jüst getrunken vor 15 Jahren, glaube ich.
Das ist doch legitim. Das heißt ja nicht, dass du ihn jetzt ständig trinkst. Ne?
Nein, tatsächlich nicht.
Dann sagen wir, Aperol Spritz hat noch nie jemand gesagt.
Wirklich nicht. Ich sehe so viele Leute Aperol Spritz trinken.
Die meisten sagen tatsächlich, die meisten sagen Stuten oder Nougat.
Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
Gut, ganz platt Sonnencreme. Wäre vielleicht, und für mich auch ein bisschen Motorenöl vom Flugplatz.
Nur nicht verwechseln.
Nee. Die haben zum Glück auch andere Farben, sonst könnte man da durcheinander kommen. Aber
wenn Jüst ein Geräusch wäre, was würdest du hören?
Entweder schönes Wellenrauschen oder pöbelnde Möwen. Also die sind ja auch sehr lautstark unterwegs.
Ja, sie wissen, was sie wollen.
Und das Motorengeräusch der Flieger kommt für mich natürlich auch immer noch mit dazu. Also die sind ja den ganzen Tag dabei. Manche sind auch, die meisten sind erträglich und dann gibt es so ein, zwei, die sehr laut sind. Aber in der Regel sind die, so ein Hintergrundgeräusch, das ich auch mag.
Wenn Jüst ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
Steuerknüppel vom Flieger. Ich darf ja ab und zu auch steuern, mal fliegen und mal steuern.
Okay.
Ja, das stimmt, dass durch die Luft gleiten tatsächlich auf eine Art. Das ist dann, okay. Das finde ich sehr schön. Also den Wind unter den Tragflächen zu spüren. Das, oder unseren leichten freien Fall mal kurz hat. Also
das ist, das kann ich gar nicht.
Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen?
Ja, die Widersprüche, das finde ich sehr schön. Oben auf dem Deich stehen und tatsächlich auf der Düne und auf der einen Seite siehst du die wilde, raue Natur und auf der anderen Seite dieses total geordnete Deich, die kleinen Jubi, wo die Häuser so wie an einer Perlenschnur dahinter liegen, dann der Flugplatz und dann das Watt, das alles so viel flacher, sortierter, geordneter ist. Also diesen Widerspruch finde ich sehr schön, das würde ich, glaube ich, irgendwie versuchen.
Also gut, du würdest den Panoramablick von der Düne und alles,
genau,
Wasser.
So in der Mitte gespalten und dann schön. Die wilde, raue Natur und der sanfte Sonnenschein.
Ja, cool. Ja, Juli, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß in Mexiko.
Vielen Dank.
Und dass du dann auch noch viele andere spannende Ziele hast und zwischendurch immer auf Jüst landest und Menschen die Neugierde beibringst.
Dankeschön, das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Sand, Bank, Liebe. Der Podcast der Kurverwaltung Jüst. In Zusammenarbeit mit Coriopia Bremen. Sprecher Jürgen Kehrer, Berlin. Mix Patrick Luckert, Berlin. Musik Jannik Brunke, Berlin.